Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Gast der 15. Folge: Jelena von Eisenhard Rothe und Felix Keiler von Die Kerzen. Ein Gespräch über ihr neues Album Pferde und Flammen, über den Umzug der Band von Ludwigslust nach Berlin und wie aus einem Spaßprojekt eine ernstzunehmende Marke wurde. Über die Unterschiede von Rock und Pop und Trap-Humor mit den Mitteln einer Band. Ein Gespräch über Freundschaft und Romantik, über merkwürdige neue Phänomene wie No-Show-Raten und die große Lust, trotzdem endlich wieder auf Tour zu gehen. Über Cabriolet-Fahrten in Brandenburg, Raps über die Sonnenallee und Schlager fürs Leben.
Die 15. Folge Disposition Podcast, heute zum allerersten Mal mit zwei Gästen von einer Band. Herzlich willkommen, Jelly und Felix von Die Kerzen.
Hallo.
Hallo.
Hallo, ich bin total aufgeregt, weil diese Situation, wie wir sie gerade vorfinden, für mich ist das auch genauso neu wie für euch, weil normalerweise sieht man natürlich nicht, aber saß ich immer da hinten in der Box mit einem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin und jetzt mit zweien. Also ihr seid mir überlegen, ich habe Angst.
Ja, das ist auch nicht ganz unbegründet. Es gibt nämlich noch einige Business-Sachen auch noch, die wir heute noch besprechen müssen und das muss on-air besprochen werden heute.
Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit den Zeiten, auf jeden Fall. Am letzten Freitag ist ja Pferde und Flammen erschienen.
Ja, das ist richtig.
Woher kam eigentlich nochmal Pferde und Flammen? Ich kann mich daran erinnern, irgendwann kamt ihr bei uns ins Büro und meintet, das neue Album wird Pferde und Flammen heißen. Das ist doch was für dich, oder nicht? Also,
ich
finde es super, aber wieso eigentlich nochmal Pferde und Flammen? Eine der dümmsten Journalistinnen-Fragen, die es gibt. Aber in diesem Fall finde ich es echt mal spannend.
Also lustigerweise, auch wenn es wie du sagst, dumme Journalistinnenfrage ist. Es war auch ein Journalist, der diese Frage beantwortet hat, weil ich weiß das eigentlich auch nicht genau, was es bedeutet.
Ich weiß nur noch, dass du irgendwann einfach so ankamst, so, ja, Pferde und Flammen, das hört sich doch eigentlich geil an, oder? Ja, und das ist halt schon ewig her.
Ja, manchmal ist es, ich habe mich das letztens auch mal gefragt, so, oh, das Album heißt ja Pferde und Flammen. Ich weiß gar nicht, wieso eigentlich. Mhm. Aber genau, wir haben letztens irgendwie so eine Rezension gelesen und da meinte jemand, Pferde steht für Intimität und Zweisamkeit.
Okay.
Und die Flammen steht für das Feuer, was trotzdem in uns lodert und sich ausbreitet und immer noch alles zerstören will. Oder nicht zerstören will, aber einfach so das Feuer halt, das lodert in uns. Und Pferde und Flammen ist halt dieser Zwiespalt zwischen Zweisamkeit, Intimität und Ekstase.
Passion.
Und darum geht's ja auch irgendwo in dem Album. Also das einerseits das Gemeinsame, das Zweisame, aber auch irgendwie daraus ausbrechen zu wollen.
Die Pferde wollen immer wieder durchgehen mit euch.
Richtig.
Oder? Kann man so sagen, oder?
Gut, hast du gut zusammengefasst.
Also ich finde ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen das Cover-Artwork, finde ich ja, ist ein bisschen, eigentlich sieht es ein bisschen aus wie eine Rockplatte, finde ich. Jelly, mhm. Deine Idee gewesen, das so zu machen?
Ja, also es war so meine Zusammenarbeit mit Francesco, unserem Fotografen. Und es ist irgendwie so gekommen. Irgendwann haben wir mal so gedacht, okay, wie soll das überhaupt aussehen? Und dann haben wir uns einfach, ich glaube, wir beide, Felix, uns irgendwie online hingesetzt und mal so geguckt. Und irgendwie sind wir dann auf so ein AC/DC. Nee, das war Kiss-Cover.
Genau, die ursprüngliche Idee kommt von der Kiss-Platte.
Ja, genau. Ich weiß gerade nicht mehr welche, aber von der Kiss-Platte und waren so, okay, irgendwie sieht das mega geil aus. Und das habe ich auch als Inspiration quasi, als Moodboard zusammengestellt und das halt Francesco geschickt. Und dann hat er quasi Lichtsetting und so weiter mit uns zusammengestellt. Und dann ist das so bei rausgekommen in der Zusammenarbeit.
Ja, das ist lustig. Ich habe neulich schon mal gesagt, ich glaube, wenn ich euch nicht kennen würde und ich würde zum Beispiel auf einem so klassischen Festival Backstage, so wo man so rumhängt, wo die ganzen Bands so abhängen, und dann würde ich euch so sehen, würde ich vielleicht eher darauf kommen, dass ihr eher eine Rockband seid, habe ich mir neulich mal so, aber ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist das auch totaler Quatsch, ich kann es ja auch nicht mehr sagen, aber keine Ahnung, ihr seid ja natürlich überhaupt keine Rockband, aber Pferde, Flammen, seid ihr eine Rockband? Ja, aber ich meine, ihr seid ja irgendwie, für mich seid ihr auf jeden Fall die einfach eigentlich eine Pop mit Ausrufezeichen Band, oder?
Ja.
Oder kann man, also die Liebe zum Pop und die Songs sind Pop, der Sound ist Pop, alles ist Pop, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir, das sind ja so die Sachen, die über dem, die man sich selber wenig Gedanken macht, wie man, wo man, weil ich würde natürlich immer sagen, Rock, Pop, weiß ich nicht. Wir sind natürlich absolut einzigartig so und das und uns kann man nicht in eine Schublade stecken, was natürlich absoluter Quatsch ist. Aber
es gibt ja, ich meine, es gibt ja, darf man schon sagen, das großartige T-Shirt, ne, gibt es
ja.
Ja, genau. Da steht ja nämlich drauf.
Rock und Pop, die Kerzen.
Ja.
Total super. Ich komme ja noch aus der, aus der Zeit, in der man immer ganz streng Rock und Pop voneinander getrennt hat.
Mhm.
Das war wichtig, ob man jetzt die Rock- oder Pop-Fraktion ist, schon damals totaler Schwachsinn. Mhm. In den Plattenläden fing das dann irgendwann an, so ein bisschen zu morphen. Dann stand dann irgendwann Rock-Pop. Und jetzt, keine Ahnung, ich glaube, jetzt ist das eigentlich alles nur noch Pop, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Aber ich finde diese Unterscheidung aber irgendwie immer noch total super, weil das so auch so ein bescheuertes Nerd. Game ist irgendwie.
Also als ich noch in Ludwigslust gewohnt habe und dann, wenn man dann wirklich physisch mal Vinyl-Tonträger kaufen wollte, dann war die nächste Adresse eigentlich der Mediamarkt in Schwerin. Und da waren die Platten eingeteilt in Rock und Pop und Hard und Heavy. Und World.
Und das war, gab's das Black Music Fach noch?
Nee, das gab's da nicht. Das war alles World. Ob das jetzt Bossa Nova war, R&B oder Jazz oder Klassik, ging alles unter World. Und fand ich damals schon sehr witzig, wie einfach man sich das machen kann.
Genau, speaking of Ludwigslust, das ist ja sozusagen eure Keimzelle. Von dir, Jelly, nicht.
Mm-mm.
Du bist ja irgendwann dazugekommen. Vielleicht kann man das gleich nochmal kurz erklären, aber vielleicht für die da draußen, die die Bandgeschichte noch nicht so auf dem Schirm haben. Eigentlich Ludwigslust ist sozusagen die Keimzelle der Band, ne?
Genau.
Mit Lukas, Barbian und dir.
Mm-hmm.
Jelly ist dann wie nochmal genau dazugekommen? Ich vergesse das immer so gerne.
Also ich komme aus Baden-Württemberg eigentlich, bin aber nach der Schule erstmal nach Rügen emigriert, komischerweise. Und da in dem Kontext, in so einem freiwilligen kulturellen Jahr-Kontext, habe ich dann Lukas und Markus kennengelernt und bin halt dann in Berlin gewesen und halt, ja, der Kontakt hat sich gehalten, habe die ganzen anderen da kennengelernt und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich auf einer Geburtstagsparty mal kurz ein bisschen Kies spielen will.
Und dann, das war dann der erste Einsatz und gleich?
Genau.
Okay.
Ja, eigentlich wollten wir mit den Kerzen nur eine Show spielen, weil wir haben irgendwie so ein, zwei Videos mal rausgebracht und ein Freund von uns fand das irgendwie sehr lustig und meinte so, hey, ich feiere Geburtstag, wollt ihr nicht spielen? Und wir waren so, ja, okay. Genau, und weil Jelly immer mit uns rumhing, haben wir sie gefragt so, hey, kannst du Keyboard spielen? Und sie meinte so, ja, geht so.
Krieg ich schon irgendwie hin.
Und dann haben wir sie gefragt, ob sie ja für ein Konzert mitmachen will.
Genau, und aber du bist doch eigentlich ausgebildete Querflötistin, oder?
Ja, wirklich. Also ich habe mehr klassischen Gesang gemacht tatsächlich als Querflöte. Querflöte war so dieses Instrument, was ich irgendwann so lernen sollte. Und ich habe das auch gemacht und ich habe das auch, aber eigentlich so, ich sag mal, ab 16 war man so, ja, ist eigentlich ungeil. Finde ich nicht so cool und ich mache lieber was anderes.
Okay, aber live kommt es immer noch ein bisschen ab und zu zum Einsatz, ne?
Ja,
jetzt schon
voll.
Schon, ne?
Das macht mir auch noch Spaß. Auch
super,
also ich bin jetzt
immer tolle,
wieder...
Immer tolle Moments.
Bin jetzt wieder positiver zu dem Instrument eingestellt als Teenie.
Genau, und dann, aber das war genau, die Kerzen war damals eigentlich so eine Art, so ein Spaßprojekt, kann man sagen, ne? Es gab eigentlich noch eine ernsthaftere Band, wenn man so möchte, oder die, wo man vielleicht eher geglaubt hätte, dass das so in irgendeine professionelle Richtung sich entwickelt.
Ja, dann kam alles ganz anders, ja. Nein, dann ging das ja eigentlich relativ schnell. Wir haben so innerhalb von einem halben Jahr haben wir eine Platte geschrieben und Lukas, unser Drummer, saß dann irgendwann mal gelangweilt, ich glaube in seiner Uni-Bib rum und hat sich irgendwie so gedrückt davor, was zu machen, hat dir dann einfach mal eine Mail geschrieben, irgendwie so drei Zeilen oder so und einen YouTube-Link und das war's. Und dann hast du ihm, glaube ich, relativ fix auch geantwortet und fandst das gut.
Mich hat das damals total abgeholt, weil ich war ja in einem total tiefen emotionalen Loch, weil meine Großmutter ja gestorben war.
Ja.
Also meine Großmutter, die Mutter, mütterlicherseits sozusagen.
Mhm.
Und da war Beerdigungsfeier gewesen und dann war ich abends irgendwie bei meinen Eltern so lost, hing da so rum, keine Ahnung, Familienkaffeekranz, das Ganze lag schon hinter und dann, ja okay, dann so Laptop aufgeklappt, Mails aufgemacht und dann kam die Mail tatsächlich rein. Mhm. Und dann so doing und dann, genau, und dann fand ich total super und dann hat er mir nämlich sofort, glaube ich, das ganze Album geschickt. Da war irgendwie so, gibt's noch mehr davon oder so? Und ich glaube, da gab's halt die ganzen...
Ja, da gab's so
10 Songs ja, oder so, genau. Oder irgendwie sowas, genau. Und die habe ich dann auf jeden Fall den ganzen Abend immer wieder durchgehört und und dann haben wir uns da, glaube ich, direkt schon verabredet, ne? Dann bin ich irgendwie doch wenige Wochen später irgendwie nach Ludwigslust gereist.
Ja, das war relativ
genau.
Relativ da schnell danach.
Da haben wir unseren schönen Osttag gehabt.
Da haben wir einen schönen Osttag gehabt mit mit Senfeiern
da
und
waren wir,
Rumtopf
und bei meiner Mutter waren wir zu Hause und haben Senfeier gegessen.
Das war herrlich. Shoutouts hier auf jeden Fall.
Schaut an der Mutti für die Senfeier. Die waren gut.
Die waren überzeugend, genau.
Und dann hingen wir bei uns im Proberaum ab, glaube ich.
Genau, dann habt ihr einmal das ganze Set vorgespielt, kann ich mich dran erinnern.
Das, was wir konnten, ja.
Genau, das waren wahrscheinlich so 5 Songs.
Ja, genau. Und dann waren alle total besoffen von dem Rumtopf auch.
Ja, er hat geknallt.
Und, genau, und ich bin dann wieder sturztrunken in den IC oder was wird dann IC?
Nee, das war die O-Deck.
Die O-Deck, genau. Genau, die O-Deck. Und dann auf jeden Fall glücklich nach Hause gefahren, genau. Genau. Und dann seid ihr jetzt ja, dann gab es ja eben True Love, das Debütalbum. Und dann, und dann seid ihr jetzt alle gemeinsam nach Berlin gezogen. Ne?
Ja.
Also nach und nach, also nicht alle auf einmal, aber so nach und nach.
Ja, in einem relativ kurzen Abstand.
Genau. Ja. Und war dann im Prinzip gesehen ja dann so, oh, jetzt kommt das Abenteuer, die große, große Stadt. Berlin endlich irgendwie jede Nacht nur noch ausgehen und um die Häuser ziehen und so. Und dann wurde es plötzlich, wir alle wissen warum wahrscheinlich, ja, noch öder als in Ludwigslust? Oder war es gar nicht so öde, Jelly?
Ja, doch, es war schon sehr öde. Also ich muss sagen, ich war schon so drauf, dass ich es erstmal geil fand, nicht zu arbeiten. Also ich musste nicht arbeiten, was ich sehr cool fand. Und habe irgendwie viele Sachen gemacht und irgendwie mir neue Hobbys angelacht. Aber es waren alles so Hobbys, nach denen ich mich nach kurzer Zeit eher so fühlt, als wäre ich so 65 bis 70 als Ende 20. Also es ist halt so Brot backen, häkeln.
Ich war doch in Phase 1 oder Phase 2 wart ihr auch eine Maskenmanufaktur, ne?
Ja, stimmt. Ja, genau. Deals gemacht und wir haben in der WG zu dritt am Fließband so richtig alles durchoptimiert, dass wir so viel wie möglich produzieren können. Ja. Da haben wir Masken gemacht und verkauft. Das lief auch ganz gut, aber man muss auch sagen, das ist dann so 3 Tage ist es lustig und dann...
Genau, und vor allem der Maskenstandard hat sich dann irgendwann auch geändert.
Ja,
genau, konnte man ja
genau, wir haben noch mit...
Aus Bandanas haben wir
Masken gemacht und das war natürlich eine Zeit lang, bevor überhaupt medizinische, so diesen medizinischen Aspekt gab, war das schon ein ziemlicher Hit, so mit so einem Bandana und wir hatten ja auch alle Farben und das war schon so richtig, da haben 3 Leute jeden Tag 7 Stunden, 8 Stunden Akkordarbeit gemacht.
Ich glaube, wir haben insgesamt 4000 Stück gemacht.
Ja.
Und das war ein guter Schnitt?
Ja, war ein guter Schnitt.
Also ich denke mal, wir haben mehr Masken in Europa produziert als für den Klima.
Das mit Sicherheit.
Tipptopp. Ich habe leider, glaube ich, ich habe gar keine, aber egal. Würde man wahrscheinlich auch nicht als die Kerzenmaske erkennen, oder?
Nee.
Nein, das war ja
genau.
Zum Verkauf.
Genau, und dann habt ihr die ganze Zeit Masken gemacht und rumgehangen und wie Jelly schon gesagt hat, so Rentneraktivitäten, Rentnerinnenaktivitäten.
Haben auch Songs geschrieben.
Und ihr habt Songs geschrieben.
Wir haben eigentlich eine Platte geschrieben, in der Corona-Zeit. Das war, und der Großteil der Platte ist wirklich so entstanden in der Phase von absolutes Kontaktverbot bis so, das war so diese Hardcore-Phase, so Ausgangssperre, Kontaktverbot und haben dann einfach eigentlich gesagt so, oh, wir müssen uns treffen, so, das geht nicht anders, wir müssen eine Platte machen und haben dann irgendwie uns, sind dadurch irgendwie noch
die Pferde, enger die Pferde,
genau,
ne?
Richtig.
Oder sind sie Flammen? Ich habe schon
beides. Beides
war beides. Immer beides. Und ja, haben dann so gesagt, okay, wir wachsen jetzt wie so ein Haushalt zusammen eigentlich als Band, damit das hier auch irgendwie noch so okay und sicher ist. Und haben halt in der Zeit nur Songs geschrieben und sind dadurch auch natürlich irgendwie voll eng zusammengewachsen in der Zeit. Ja.
Genau, und dann hattet ihr aber die tolle Idee, oder wir hatten alle die tolle Idee, dass dann die Platte mit dem Produzenten Jochen Naaf zusammen aufgenommen werden soll, der wiederum aber gar nicht in Berlin ist, sondern in Köln.
Kölle.
Und genau, da kann ich mich dran erinnern, das war ja auch alles ein ziemlich nervenaufreibender Prozess, oder? Also die Produktion, bis das alles mal irgendwie, sollte das nicht alles schon vor ungefähr einem Jahr alles fertig gewesen? Also ich war doch so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich halt immer rausgezögert natürlich, weil er natürlich in einem Studio sitzt, wo nicht nur er ist. Das heißt, man kann nicht einfach zu fünf da aufschlagen, zu viert. Und ja, er auch irgendwie Risikopatient und so weiter. Also es hat sich einfach gezogen und gezogen. Und wir hätten natürlich das viel schneller gewollt. Aber ich meine, ich habe es jetzt schon fast wieder vergessen, dass es sich gezogen hat. Genau.
Ja, Felix, du glaubst, du hast neulich geschrieben, es fühlt sich jetzt schon fast wieder wie ein Neuanfang an oder so, ne? Oder wie, also, weil das, aber es stimmt ja für euch wahrscheinlich auch. Erzähl doch mal, ich meine, wie ist es denn, wenn ich
kenne? Ja, das ist halt, wir haben eigentlich 2019, im Sommer 2019 haben wir das erste Album True Love rausgebracht. Und weil das irgendwie auch so schnell ging und so, ja, genau, das ging halt einfach super schnell, dass dieses Album erschienen ist, so dass sich unsere Booking-Agentur dann gar nicht so richtig drauf einstellen konnte. Also haben wir erst ein bisschen später unsere erste Tour gespielt. Anfang 2020 sind wir genauso.
Genau, so ungefähr ja. sechs, acht Wochen vor der Pandemie oder so.
Und ich weiß noch, ich weiß noch, als wir losgefahren sind aus, ich weiß nicht, irgendwo sind wir losgefahren aus Hamburg oder so. Und da haben wir im Radio zum ersten Mal fiel das Wort Corona. Und da habe ich noch gesagt so, oh komm, mach mal Radio aus. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Nachrichten. So, weil es wusste niemand, was passieren wird zu der Zeit. Aber es war so irgendwie so ein Virus am Start. Nee, komm, mach mal Radio aus. Ich habe keinen Bock. Und dann ging die Tour halt so lange, bis die ersten Fälle bekannt wurden und sowas und bis wir eigentlich gerade so noch eines der letzten Konzerte gespielt haben, die noch in einem ganz normalen Rahmen, ohne überhaupt daran denken zu müssen, möglich war. Und dann war halt alles over. So. Und da liegen 2 Jahre dazwischen. Und wenn du halt als Band gerade erst anfängst, so mit so einer selbstproduzierten Platte an den Start gehst, die auch natürlich irgendwie so ein bisschen, also die auf jeden Fall auch schon an Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit generiert hat und die Leute auch mochten und wir irgendwie auch Fans auf Tour und durch die Platte gewonnen haben. Und 2 Jahre ist da halt in unseren Zeiten momentan einfach extrem lang, so. Und deswegen fühlt sich das...
Ja, länger, als wir da waren.
Ja, genau.
Also genau, die Pause ist im Grunde genommen wahrscheinlich länger als die Band vorher existierte.
Ja, oder so, genau. So, und das ist natürlich für so eine Band, wow, für so eine Indie-Band, kann das ausbedeuten, so, was die Motivation anbelangt und was auch die Bereitschaft anbelangt. Aber das kam für uns eigentlich nie in Frage. Aber trotzdem fühlt es sich jetzt so ein bisschen so wie ein Neustart an, was ja auch ein Neustart kann ja auch gut sein. Aber es war ja nicht schlecht vorher. Also die letzten 2 Jahre, ja. Aber davor nicht.
Ja, aber schon echt ein bizarres, also ich, wie gesagt, ich unterscheide gerade immer so ein bisschen so die von Corona gefickten Bands und die sozusagen, für die es vielleicht gar nicht so schlimm war oder so. Also ich meine, bei euch auf jeden Fall natürlich Kategorie 1.
Ja.
Weil halt einfach vorher viel zu wenig, also es war viel zu kurz der Zeitraum, in dem ihr da wart und dann ist einfach alles egal gewesen.
Und ich habe mir das doch vor, ich habe mir eigentlich immer eingeredet, dass wir zu den Bands und Artists gehören, für die das gar nicht so schlimm ist, weil ich dachte so, naja, wir konnten ja noch unser Album rausbringen und wir konnten ja noch auf Tour gehen und jetzt haben wir halt Zeit zum Song schreiben, aber auf diese Zeit gerechnet, nee.
Ja, man merkt es teilweise auch jetzt erst, was das halt so richtig bedeutet, irgendwie, was für Schwierigkeiten man auf einmal hat, die man vielleicht vor 2 Jahren halt nicht gehabt hätte. Und auch einfach dieses Loch in, wir haben 2 Jahre lang keine Gigs gespielt, was nicht nur ein Übungsloch ist, sondern auch ein finanzielles Loch ist auf jeden Fall. Und dann, ja, alles, was die Struktur gerade so für Probleme hat, die sind natürlich auch bei uns da.
Klar, auf jeden Fall. Ich meine, die Leute sind ja auch super vorsichtig, was Ticket-Sales und so angeht.
Ne? Also, ja, voll. Also,
man hat ja wirklich gerade bei einigen, wo, das hat man früher, kannte man eigentlich gar nicht, aber wenn der Tour in Vorverkauf geht, das ist dann so Sales null. Also
ja.
Also das hatte man, also kenne ich auch nicht. Also man hatte immer bei jeder Tour früher immer so wenigstens so 2-3 Honseln irgendwo, die halt, also, aber also keiner wahrscheinlich die Leute, die da immer zu den Shows in diesem Laden gehen, oder keine Ahnung. Oder halt ein paar Fans. Gibt es ja dann durchaus auch schon mal, selbst in B-Städten, wo man jetzt vielleicht keinen persönlichen Bezug zu hat oder so. Ja. Aber irgendwer hat schon mal gehört und irgendwer findet es vielleicht auch interessant und denkt sich, da gehe ich mal hin. Ja. Aber momentan ist ja teilweise wirklich so, dass es das eben gibt. Oder teilweise gibt es auch teilweise Shows, wo dann irgendwie 100 Leute haben Tickets gekauft, aber nur 30 kommen. Aber die Leute geben ihre Tickets gar nicht zurück, sondern die denken sich dann, ach, die Künstlerinnen kriegen wenigstens die Kohle, aber dann muss ich da nicht hin oder so. Das gibt es gerade auch. Also das finde ich gerade nochmal so ein neues Level an Weirdness.
Ja, es ist super weird.
Oder?
Voll.
Zermürbend, auf eine Art auch, wenn man irgendwie auch das Gefühl hat, man macht ja alles richtig, aber man kann auch gar nichts dagegen tun.
Also
wenn man
ich habe so ein bisschen beschlossen, dass ich mir die Vorverkaufszahlen einfach nicht mehr angucke, weil wir tun, was wir tun, und dann passiert, was passiert.
Genau.
So. Und es ist halt auch so ein bisschen komisch jetzt, weil eigentlich konnten die immer Booking und VeranstalterInnen sagen, so, ja, so und so wird es ungefähr aussehen.
Genau.
Weiß jetzt irgendwie niemand mehr, genau, was Sache ist.
Es gibt ja gerade wirklich Shows, wo dann auch, keine Ahnung, fast die Hälfte der Leute über Abendkasse kommen. Also ich meine, ich komme auch noch aus einer Zeit in den 90ern, war es vollkommen normal, dass man für Indie-Shows keine Tickets vorgekauft hat.
Ja, klar.
Aber das scheint ja jetzt auch wieder so zu sein, dass die Leute abends sich dann spontan entscheiden, okay, ich habe kein Corona, die Leute, mit denen ich da hin will, auch nicht. Ich habe vielleicht doch nichts Besseres zu tun, jetzt gehe ich da einfach mal hin. So. Mhm. Und genau, und dann halt spontan an die Abendkasse. Und ja, dank der ganzen Vorverkaufsgebühren und so ist ja auch quasi kaum ein Preisunterschied. Also man spart ja auch nichts mehr durch Vorverkauf, sondern so hat nur die Garantie, dass man reinkommt.
Mhm. Das hat man jetzt auch.
Ja, also das finde ich einfach nochmal echt Neues. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich sagen. Also als das dann so wieder in die, ich meine, okay, es gab dann ja direkt dann zu nach Omikron quasi direkt das nächste, dann eben die Ukraine, klar.
Ja.
Nochmal als neue Krise, also im Hinblick, ne, wie sagt man so schön gerade immer, Stapelkrise nennt man das ja mittlerweile schon, die Krise, die auf der Krise stapelt. Aber dass wirklich Leute jetzt Tickets, Leute kaufen entweder keine Tickets, man warten so lange, oder Leute haben Tickets und gehen trotzdem nicht hin, weil sie dann glauben, ich supporte die Bands mit dem, dass ich das Ticket gekauft habe, aber ist ja egal, ob ich da bin oder nicht, das ist auch absurd. Mhm. Ich meine, es ist nett gemeint, aber
ja,
hier nochmal der Appell an alle da draußen, bitte gehen Sie zu diesen Konzerten. Bitte kaufen
Sie
jetzt Tickets.
Wir wollen auch Spaß.
Wir wollen auch Menschen, Spaß mit Menschen.
Ja. Das ist ja immer das Ding. Ich meine, manchmal ist man, ich merke das ja selber auch an mir, bin dann so ein bisschen konzertfaul, so, oh, gehe ich da heute hin? Ja, okay, klar, gehe ich dann hin. Aber ich muss mich auch selber manchmal irgendwie aufrappeln, habe dann am Ende des Abends den Spaß meines Lebens gehabt, so, und steht außer Frage, dass sich das absolut lohnt, weil Konzerte einfach schöne Sache sind. Und alles, es sind so eine verschieden schöne Abende. Und ja, und wie das jetzt mit Vorverkauf und so, ich glaube, da muss noch viel repariert werden. Dieser Musikmarkt ist jetzt, oder es ist schon viel kaputt gegangen. Und ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis sich das irgendwie wieder reparieren lässt und dass es mal so ist, wie es mal war. Und wenn die Leute trotzdem irgendwie zu den Shows gehen, ob sie jetzt irgendwie Tickets vorverkaufen oder nicht, das ist auch das, woran wir uns als Artist irgendwie vielleicht auch gewöhnen müssen. Dass
man
die Menschen
nicht vorhersehen kann.
Genau, dass es nicht mehr so vorhersehbar ist. Und wenn man sich damit ein bisschen adaptiert, dann ist das auch okay. Aber natürlich möchte ich mich auch dem Appell anschließen. So. Kommt, geht
also,
zu Konzerten.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich meine, momentan es scheint echt ein Problem zu werden, gerade bei ganz vielen. Also ich höre es gerade an eigentlich überall. Also von allen möglichen Leuten immer so gerne mal auch nur so ein Drittel der Kapazitäten überhaupt, also beziehungsweise ein Drittel des Publikums, was man normalerweise hat. Mhm. Und dann kommen dann davon noch nicht mal alle und so. Das kann ja nicht angehen, das können wir nicht durchgehen lassen.
Was ist
oder?
Da los?
Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich meine, während der Corona-Zeit waren die Leute total supportive, was Musik angeht, muss man echt sagen. Also die haben wirklich, keine Ahnung, die haben Platten gekauft, die haben irgendwie
Merch
jeden Streaming-Scheiß Merch gekauft, die haben irgendwie überall mitgemacht und haben gesagt, okay, verstehen wir, die Bands, die Künstlerinnen, die haben echt gerade keine Auftritte, bla bla bla, den müssen wir irgendwie, also war ja echt so ein bisschen so, haben alle gemacht. Mhm. Und jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute vielleicht auch wieder, keine Ahnung, vielleicht auch wieder, ja, in Urlaub fahren wollen, in Bars gehen. Gibt ja noch andere Formen von Entertainment. sag ich mal, die Leidensmine der Musikerinnen der letzten zwei Jahre.
Ist jetzt auch
mal ist jetzt mal gut.
Ja, ja, voll. Also, kann nicht immer scheiße sein.
Genau, kann nicht immer scheiße sein. Leute, wir haben euch unterstützt, ja. Wo es ging. Das haben wir gemacht.
Jetzt seid doch mal dankbar.
Ja, genau, ja. Seid doch mal dankbar. Und dann sind wir kaufen ja sogar Tickets. Ja, aber ihr kommt nicht zu unseren Konzerten. So. Ja, aber darum kannst du jetzt... Nee, aber das finde ich, glaube ich, das so ein bisschen gerade, dass man so das Gefühl hat, dass die Leute so lange supportive waren und so das echt gerne gemacht haben und jetzt gerade so ein bisschen denken, jetzt ist mal was anderes dran oder so. Vielleicht.
Verstehe ich auch, muss ich sagen. Also
das Angebot ist natürlich auch immens gerade, muss man sagen. Ne?
Ja, eben. Man ist dann überfordert davon, wie viel los ist. Ich merke das bei mir auch so. Man hat sich halt so auch ein bisschen eine Routine da angeeignet, was man halt abends zu Hause macht. So.
Das ist auch neu, oder?
Ja, voll. Also ja, voll. Ich war auch jemand vorher. Ich war so... ey, vielleicht zwei Abende die Woche war ich zu Hause und dann war ich immer irgendwo und jetzt weiß ich halt, was ich zu Hause mache und weiß, dass ich das jetzt noch machen kann und das und dann muss ich eher gucken, ah ja, Moment, ich könnte ja auch woanders hingehen, ich könnte ja auch rausgehen, ich könnte ja auch dahin gehen, das muss ich mir erst wieder angewöhnen. So.
Voll. Also ich finde auch, das Zuhause ist jetzt irgendwie so, oder?
Ja.
Das hat man so jetzt für sich so neu entdeckt.
Man hat sich das schön gemacht.
Also, genau. Genau, endlich mal die Kisten ausgepackt.
Nicht alle. Ganz ruhig.
Aber eine Kerzenshow, genau. Eine Kerzenshow ist nur eine Kerzenshow, ist wie eine Kerzenshow, Leute. Also ich meine, an die Leute da draußen gerichtet, oder? Muss man noch mal
ja, die sagen. Sind ganz gut, wurde mir gesagt.
Ja, auf jeden Fall.
Meistens.
Und es gab ja auch noch gar nicht so viele.
Nee, also es gab tatsächlich noch nicht viele Shows und das ist jetzt
oder
überhaupt
vielleicht unsere... 20 oder sowas, kommt das hin ungefähr? Roundabout 25 vielleicht?
Ja, irgendwas in so dem was, Dreh, oder? Ja.
Ich habe ein bisschen mehr,
glaube ich. Meinst nee, du? Nee, ich glaube nicht. Das waren nicht so viele.
Also guck mal, die Tour damals, das waren vielleicht 10 Daten.
Ja, genau.
Dann gab es halt noch so ein paar Festival-Dinger.
Ja.
Und dann gab es halt noch mal so, ich glaube, die haben noch mal einmal mit den Sternen, kann ich mich dran erinnern, gespielt, vom Festival, in so ein Corona-Konzert.
Ja, genau.
Und das war's doch dann auch schon bald, oder?
Also ja.
Für, dann habt ihr noch diesen einen Geburtstagsgig, wo Jelly dabei war. Ja, aber ich meine, da sind doch nicht so viele, sind das doch wahrscheinlich gar nicht. Also
nee, kommt einem dann doch irgendwie immer mehr vor, aber so oft haben wir noch nicht gespielt. Und auch gerade jetzt auf der Tour, da sind auch Städte dabei, die wir ja auch noch gar nicht gespielt haben, logischerweise. Irgendwie.
Wir haben noch nie Stuttgart gespielt.
Stuttgart zum Beispiel, Nürnberg, Mainz. Solingen, okay, Solingen ist jetzt ein kleiner Ausreißer,
noch nie
aber.
In Solingen gespielt?
Wir haben noch nie in Solingen gespielt. In der Messerstadt. Und, naja, also, es wird auch für uns irgendwie voll aufregend und spannend.
Wir können hier nur appellieren, wir können das nur hier machen, wir können das in jeder Insta-Story machen, wir können nur sagen, Leute, kauft Tickets, geht zu den Shows.
Aber ich bin guter Dinge, das ist...
Ja,
ich
bin
da
auch ganz entspannt.
Ich bin auch voll, also ich wie gesagt, ich glaube auch daran, dass das auf den letzten Metern sich auf jeden Fall, dass da einige Leute dazukommen werden.
Ja.
Ja, glaube ich auch. Ist jetzt halt ein bisschen anders als früher.
Es ist anders, genau, das meinte ich ja vorhin.
Genau.
Das ist jetzt nicht so vergleichbar mit unserer ersten Tour, die war ganz anders. Und die fühlt sich anders an und da war ich auch aufgeregt, aber ja, so der Druck war halt irgendwie nicht so da, weil alles so frisch war und aufregend war.
Deswegen und jetzt habe ich mich gefreut, dass wir überhaupt eine Tour
spielen. Ja, genau quasi. Und jetzt ist man irgendwie so in dieser Welle von ganz ganz vielen Artists, die jetzt irgendwie wieder Sachen rausbringen, was ja auch voll geil ist. Und Show spielen und gleichzeitig das Verhalten aber sich ein bisschen geändert hat, sodass wir gar nicht wissen, womit wir überhaupt rechnen können. Und das hat jetzt bei mir, also ich kann nur für mich sprechen, bei mir hat das schon so ein bisschen jetzt so einen kleinen Druck aufgebaut, den ich eigentlich ja gar nicht haben will und was mich so ein bisschen ärgert momentan, dass ich das vielleicht nicht mehr ganz so genießen konnte, wie es vor der ganzen Nummer war. Aber auch das ist wahrscheinlich
aber
normal.
Aber ist es denn jetzt für euch aber auch so ein bisschen so eine, keine Ahnung, also ich meine, das ist ja sozusagen die erste Platte, die man für die, wo ihr euch jetzt sozusagen bewusst entschieden habt, die Kerzen zu sein. Also vorher so irgendwie so ein Zuhause, so ein quasi Spaßprojekt, dann irgendwie rausgefunden, dass wie das so irgendwie ganz gut funktioniert und dann relativ schnell so eine Platte gemacht. Früher habt ihr ja auch Englisch gesungen und so, ne, und jetzt dann in Deutsch und so. Also auf jeden Fall so einen Entwurf gemacht und das dann die Kerzen genannt und so weiter.
Und also das Album, was jetzt rauskommt, ist auf jeden Fall das erste richtige...
Das bewusste Album,
genau.
Also genau, weil vorher war das ja eigentlich nur so ein Entwurf, so eine Idee, die habt ihr dann rumgeschickt und dann hat sich das zufälligerweise alles so entwickelt. Aber das ist ja jetzt ja sozusagen, okay, wir sind jetzt die Kerzen, also ja. So angenommen.
Genau.
Und ist das jetzt, dann fühlt sich das jetzt dann irgendwie, also gibt es da so eine Art von, keine Ahnung, existenzieller Sorge oder so? Also weil man ja auch viel rein investiert und so nach dem Motto, ach, was ist, wenn das alles nicht so läuft? Keine Ahnung, was ist mit, gibt es Plan B oder ist scheißegal? Oder weißt du, was ich meine? Also so diese...
Ja.
Diese Fragen.
Manchmal kurz aus so einem Stress, eigentlich eher aus so einem Stress raus, gibt es das schon, also bei mir zumindest. Aber irgendwie, sobald wir dann irgendwie zusammensitzen, irgendwas machen, bin ich so, okay, wir machen einfach weiter und wir machen das so gut, wie wir das können und wie wir Bock drauf haben.
Ihr habt ja auch das Glück, ihr seid Freunde, ne? Also ich meine, genau. Schon, also das ist natürlich total super. Also es ist jetzt keine Casting-Band oder so. Also,
nee,
so zusammen, also oder weißt du, Kontaktanzeigen-mäßig.
Also es passiert auch nicht, dass wir uns dann gegenseitig so Vorwürfe machen oder so.
Ich finde es ja immer ganz gut, dass man, wenn man sehr eng befreundet ist und nicht irgendwie so eine zusammengesuchte Truppe um den Sänger oder um die Sängerin herum, so ja. Finde ich in unserem Fall ganz gut, dass wir halt wirklich eine richtige Band sind mit Freunden, die sich irgendwie schon teilweise ganz, ganz lange kennen. Ich glaube, so mit Lukas bin ich irgendwie zusammen in die 7. Klasse gekommen und sowas halt. Und ich finde gut, dass man auch da echt einfach so ungeschönt ehrlich so seine Meinung sagen kann. Auch so, wenn man gerade das Gefühl hat, dass man sein muss, darf man auch mal ein Arschloch sein und auch die anderen mal so einen Vorwurf machen. Aber man kann das nur machen, weil man weiß, dass es danach auch wieder okay ist so und dass sich das dadurch nicht verändern wird. Wenn ich jetzt so vorstelle, dass sich so eine Band um mich herum bildet und dass ich die Leute zusammensuche und dann denen irgendwie so Scheiße gebe, dann ist halt sofort vorbei. So. Dann ist halt sofort over. Aber so kann man auch mal ein bisschen... auch so seine unschöne Seite zeigen und jeder kann das machen, ohne dass das irgendwie großartige Konsequenzen haben wird. Genau, weil im Endeffekt haben uns trotzdem alle unglaublich lieb und werden uns immer wieder vertragen.
Ja,
und
dir geht's auch so, Jenny. Ich meine, du bist ja die Jüngste sozusagen zu der Ludwigs-Luster-Ursuppe dazugestoßen.
Ja, mittlerweile auf jeden Fall schon. Also am Anfang war das natürlich noch ein bisschen anders, weil ich die nicht so gut kannte und auch mir meiner Rolle nicht so sicher war in der Gruppe und auch natürlich die einzige Frau bin. Da war es so ein bisschen schwieriger, aber mittlerweile, also wenn ich irgendwas kacke finde, dann sage ich das sofort. Und manchmal, also ich glaube, Felix und ich tendieren dazu, manchmal auch ein bisschen Diva zu sein. Und das wissen die anderen auch und dann ist es auch okay. So. Und wir sind auch beide so, dass wir dann sagen, okay, sorry.
Die Rhythmusgruppe kann das dann so
die Rhythmusgruppe schweigt.
Das sind die Rock, wirklich genauso.
Ja, genau so ist es.
Die Rock- und Pop-Arbeiter.
Genau, gibt uns einfach nur Songs und wir spielen dazu.
Genau.
Ist es genauso,
ja. Wir metern das durch, genau.
Ja, und was du meintest, der Ursprung der Frage, da ist mir auch noch was so eingefallen. Irgendwie so dieses existenzielle, das Ding zu haben, so ja, wie geht das weiter und so. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist so ein Gedanke, der mir schon irgendwie... so der immer in mir war, komischerweise während der Pandemie gar nicht so, weil da dachte ich immer so, naja, ist ja nicht meine Schuld, wir können ja gar nichts dafür, das sind ja jetzt äußere Einflüsse, das ist ja gar nicht zu schaffen jetzt gerade. Und jetzt, wo es so vorbei ist, dann denke ich mir so, okay, jetzt liegt's denn doch wieder an uns oder an mir. Und da hat sich so ein bisschen schon irgendwie so ein blödes Gefühl in mir breit gemacht, dass ich aber auch irgendwie sofort da raushalten wollte, weil ich will sowas nicht eigentlich, also das sind so eine Gefühle, die bei uns eigentlich man könnte ja damit kreativ umgehen und die verarbeiten in der Musik. Und das ist, finde ich, aber das hat bei uns nicht so richtig den Platz in das kreativ-musikalische Verarbeiten. Und ich habe mir dann eigentlich so, ich habe dann eigentlich sofort angefangen wieder zu malen.
Stimmt.
Und habe irgendwie das auch so thematisch in meinen Bildern einfach verarbeitet, was mir total geholfen hat, um das erstens aus der Band rauszunehmen und das aus mir auch rauszunehmen und aber trotzdem das katalysieren zu können. Und das war so mein Umgang damit. Und
ja, sonst gibt es immer noch den Plan B von Jelly, nämlich den mit der mit der BVG. weil das müssen wir auch nochmal, das finde ich auch super. Ich habe ja tatsächlich schon, ich habe ja schon jemanden angeschrieben, der da sehr nah dran ist. Ja, ja, aber der meinte, dass er könnte sich, also das ist noch nicht bei den Entscheidern, aber er meinte, er könnte sich vorstellen, dass es viel zu kleinteilig ist. Aber, aber es ist ja so, nämlich, dass ja die aktuelle Single, Cabriolet, ja lustigerweise mit den gleichen Tönen anfängt und noch fast mit einem ähnlichen Sound, kann man sagen. Nicht ganz exakt, aber sehr, sehr nah dran und noch fast das gleiche Timing. Ne?
Ja, das ist unglaublich.
Also mit dem Tün-tün-tün. Ne? Ja. Genau. Und dieses Dün-dün-dün ist nämlich irgendwie jetzt, glaube ich, in allen Bahnen hier.
In allen BVG.
Transportmöglichkeiten
macht es immer dieses
Dün-dün-dün. Gehört, aber.
Genau.
Ich bin aber noch nicht U-Bahn gefahren.
Genau, und falls jetzt jemand von der BVG hier in Berlin zuhören sollte. wir kommen ja natürlich sofort ins Gespräch, weil das kann ja kein Zufall sein. Das Gelb von dem Cabriolet, hallo. Ja.
Schalt noch einen Gang hoch.
Ja. Hallo. Und dann dieses Audiologo, nee, aber das und ich habe es natürlich jetzt auch nur noch im Ohr. Ich kann, das ist Wahnsinn.
Ja.
Ja, also, so ist mir das auch aufgefallen. Erst überhaupt, ich saß im Bus und dann kam wahrscheinlich so dim 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 und ich hatte halt sofort so das Thema von Cabrio war so im Kopf. Dim, 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 dim,
dim, also für alle, die jetzt zuhören.
Moment mal, wo kommt das jetzt her eigentlich?
Also, und in Berlin wohnhaft sind, achtet mal darauf, die Melodie von dem Song, von unserem neuen Song Cabriolet ist ziemlich identisch mit der Haltestellenmelodie
Ansage. Weil zu jeder Haltestellenansage kommt vorher dieses kleine Audiologo.
Genau. Ja.
Und bum, 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 bum. Ich sag mal, bei einer 25 Minuten Busfahrt bisschen nervig.
Wir sind fest davon überzeugt, dass das eine kosmische Koexidenz ist, die sich da eine, ne, was sich da ereignet gerade.
Ja,
wir sind Zeitzeugen, wir sind Zeugen von dem, was sich da ereignet hat?
Ich würde es Diebstahl nennen. Nein, Quatsch.
Ja, das Problem ist ja, das war ja ein bisschen, die waren ja zwei Wochen früher.
Ja, die waren zuerst da, ne?
Ja, die waren aber nur ganz, ganz knapp. Also
ganz
fast
kurz,
also
ja.
Ich glaube zwei Wochen oder sowas.
Ja.
Genau. Aber genau, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Könnten sich die Kerzen sowas überhaupt vorstellen? Frage ich natürlich auch als Plattenfirma.
Werbedeals zu machen mit der BVG?
Ja. Warum nicht, oder? Ich meine,
komm.
Jetzt, wo Materia mit Fisherman's Friend das Eis gebrochen
hat. Wirklich? Das habe ich noch nicht gesehen.
Also es gibt auf jeden Fall, wir haben uns schon mal überlegt, die Frage ist immer mal wieder im Raum, für welche Firma ich Werbung machen würde. Für
das
welche,
ist so eine lustige Frage, die man sich stellt.
Ja, genau. Also wenn würde ich für Gardena Werbung machen.
Was ist nochmal Gardena?
Die
Gartenschläuche.
Die Gartenschläuche. Also ja. Die mit dem, das wo alles so aufeinander passt.
Ja, genau. Klinke auf Gardena.
Egal ob klein, groß, du brauchst keinen Adapter, das passt immer. Klack.
Sowas zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum Gardena gerade die erste
Aber
Marke
für Gardena
ist.
Gardena würdest du jetzt. Könnte ich machen, ja, klar. Also so eine funky Gartenparty oder?
Ja, finde ich super. Gardena ist auch ganz tolle Erinnerung.
Ist Gardena eine deutsche Firma?
Ich glaube schon.
Und sind die Weltmarktführer, haben überall auf der Welt Leute, auch in Amerika in den Gärten, haben die alle Gardena-Stecksysteme?
Die haben wahrscheinlich auch dort wieder mal was ganz anderes.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, okay. Kann ich mir gut vorstellen.
Aber gut, aber Gardena könntest du dir vorstellen.
Ich würde mal sagen, ja.
Ist das nicht die Band aus der Gartenschlauchwerbung?
Ja, das ist.
Ja.
Also ich manchmal, das ist. Irgendwo muss ja das Geld auch herkommen.
Ja, es ist eine schwierige Frage, weil auf eine Art will man am liebsten lieber Rock sein und sowas überhaupt nicht machen. Ja. Auf eine Art. Auf der anderen Seite könnte es Sinn machen und Geld.
Geld machen könnte es vor allen Dingen. Ne?
Ja, Geld.
Genau, und mit dem Geld könnte man Sinn stiften.
Genau, und mit dem Geld könnten wir halt Dinge finanzieren, die
man gut findet.
Kunst machen.
Kunst machen, genau. Ja. So ist das auch eigentlich der Deal, oder?
Genau, und dann ist es wieder gut. Und die BVG ist halt jetzt nicht, es ist nicht Nestle, sagen wir mal so.
Nee, Nestle wäre aber, Nestle wäre nicht denkbar. Also, dann
wäre auf jeden Fall
Frage
deutlich schwieriger.
Deutlich schwieriger.
Wäre auf jeden Fall edgy.
Ich finde die Gardena-Idee super.
Finde ich auch.
Oder?
Ja, total. Also das ist so eine Firma, das ist, da würde es passen, glaube ich.
Willst du dann so von dir so einen Pappaufsteller bei Bauhaus dann auch haben und so?
Ja, auf
oder
jeden Fall.
Oder im Gartencenter
auf
so?
Auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir für Gardena beispielsweise einen Song schreiben und dass der Song dann auf diesen kleinen LCD-Fernsehern im Baumarkt dann so konstant on repeat durchdudelt.
Oder klassisches Product Placement in Songs gibt es ja auch, dass die Gardena-Schlauch oder Gardena-Stecksystem oder wie auch immer das heißt, gedroppt wird, einfach nur.
Ja, das ist auch eine gute Challenge in einem Kerzensong.
Ja, gutes Product Placement, so dass es einem nicht auffällt.
Du und ich, wir passen zusammen wie ein Gardena-Stecksystem.
Okay, ja, das ist halt direkt gekauft.
Maurice hat unseren Job geklaut.
Hey, Gardena, ich bin auch noch da.
Ja, okay, kann alles möglich machen, oder?
Genau, da ist noch alles drin, würde ich sagen. Und Film, so wie wäre es mal mit einer richtig schönen, so eine deutsche Komödie.
So als Gastband Hochzeitsband so auftreten.
Also ein klassisches Replacement in so einem deutschen Spielfilm, irgendwie so Detlef Book oder so.
Ja, klar, warum nicht?
Das ist schon auch gut, oder?
Also ich glaube, das, was ich mir mal zu dem Thema gedacht habe, ist, dass wir mit den Kerzen auch irgendwie eine Band geschaffen haben, mit der viel möglich ist. Also,
ich glaube, den Spruch habe ich schon öfter gehört.
Also nicht finanziell, also nicht, wenn man ein Label ist.
Nee, aber du meinst, die Band kann vieles, ohne sich zu verraten. Das ist jetzt
genau, also ich glaube, uns lässt man viel durchgehen.
Wenn jetzt die Nerven sich hinstellen und irgendwie Werbung für, weiß ich nicht, Katjes machen, es wird schon so ein bisschen, ist jetzt nicht so Rock. Es gibt das
von Katjes gibt es aber auch jetzt so eine neue vegane Linie. Vielleicht wäre das was für die.
Ich glaube, die machen nur noch vegan.
Ja, ja, ne? Glaube ich auch. Ja.
Das ist das Ding, dass sie nur noch.
Ja, genau so. Genau so ist es, genau. Also,
ja, aber ich fände es auch noch ganz funny so, aber da kann man sich, glaube ich, eher Gedanken machen darüber, wie cool ist das für unser Image so. Und bei uns würde das funktionieren, glaube ich.
Unser Image ist halt, dass irgendwie.
Genau, es ist eigentlich euer Image.
Ja, ich wollte gerade sagen, unser Image ist, glaube ich, dass wir ganz süß sind. Und niedlich.
Die süße Pop-Rock-Band.
Die süße Pop-Rock-Band aus.
So, dass man sich dann
vormals Ludwigslust.
Aus Ostdeutschland.
Und dass man sich beim Konzert dann wundert, oh, die können aber doch ein bisschen was spielen.
Genau, die sind gar nicht nur so trashmäßig unterwegs. Genau. Habt ihr eigentlich ein Ironieproblem? Also ich meine, also dass man euch immer versucht, in die Ironie-Ecke zu drängen, meine ich, das passiert ja auch oft. Fällt mir immer so wieder in so kritischen, also in so Kritik.
Nee, wir haben das Problem, dass die Leute denken, dass wir zu wenig ironisch sind. Ah. Dass wir das, was wir machen, das meinen wir komplett ernst. Wie kann denn das sein?
Okay, so rum.
So habe ich das jetzt auch mal wieder gelesen, so nach dem Motto, hä? Die meinen das ja alles vollkommen ernst. Also wenn man sich da wirklich rein hört und so, dann, was ja auch absolut stimmt, so, wir meinen das ja auch ernst. Also, und da, finde ich, verlangen viele so, ja, wo ist denn jetzt der ironische Unterboden, so, aber den gibt's meistens eigentlich gar nicht. Also ich glaube, das ist halt so das Ding, das, was wir machen, das meinen wir zu 100% ernst. Und wenn wir so einen schrammeligen 80er-Jahres-Synthi irgendwie auspacken, dann ist der nicht, benutzen wir den, weil wir den wirklich geil finden und nicht, weil so ein, hey, hör mal, was wir jetzt so ausgekramt haben, so augenzwinkermäßig. Nee, das ist bei uns nicht so, wir meinen das.
Auch der schrammelige 80s-Synthi-Sound löst echte Gefühle bei euch aus.
Ja, genau, wirklich, ja. So kann man es sagen.
Ja, oder? Ja, genau. Ich finde das immer so, dass das oft, also keine Ahnung, dass auf jeden Fall die Ironiefrage sich bei euch Leuten oft stellen. Also wahrscheinlich, genau, das können die nicht ernst meinen oder so. Ja. Oder wie kann man sowas nur ohne Ironie oder so machen? Ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile auch dann so, nicht nur noch, es gibt ja auch für sich Louis Arke, Dagobert, diese ganze Fraktion. Ja. So. Die finde ich ja irgendwie jetzt auch gerade so ein bisschen stärker wird wieder und so. Und da ist ja quasi dann der, wenn man so möchte, Schlager-Kitsch, der bei euch ja, würde ich sagen, nur so, also da im Vergleich zu den beiden genannten auf jeden Fall wesentlich, also höchstens so in homöopathischen Dosen drin ist, bei denen ja schon sehr bewusst, sehr stark, auch harmonisch, sehr wenig versucht vom Schlagwerk. Aber ich habe das Gefühl, dass da auf jeden Fall zumindest gerade wieder so eine Bewegung da ist, wo man versucht dann so auch ohne Ironie einfach sozusagen auf diese Leichtigkeit oder so, weißt du? Also,
unser Freund Philipp von Kaltenkirchen hat das Antischlager genannt. Das fand ich irgendwie ganz. Das ist ein Begriff, den hat er sich selber seiner Musik selber gegeben.
Könnte ich meiner Großmutter Antischlager erklären?
Ja, Oma, pass auf, das ist so wie, die machen so schlagermäßig, aber singen eigentlich nur Quatsch und schreien auch manchmal ins Mikrofon und okay.
Aber wenn Oma sagt, aber Schlager ist ja auch nur Quatsch, was sagst du dann?
Ja, Oma, da fehlt dir die Metaebene.
Oma, die fehlt die Metaebene. Oma, du hast ja nicht mal einen Insta-Account. Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach so, aber weil das ja immer, also Schlager wird ja, ist ja, man ist ja immer berührt von Schlagern, also kann sich ja keiner gegen wehren, ich meine, so ist es nun mal komponiert.
Ja.
Die harmonischen Verbindungen sind nun mal sehr schnell, einfach zu verstehen und genauso ergreifend, sag ich mal.
Ist alles ganz clever gemacht, ne? Richtig gute, richtig. Auch da sind wahrscheinlich ganz viele PoparbeiterInnen am Werk, die einfach das Produkt zusammen zimmern und dann dem Markt anbieten und der Markt sagt so, ja, komm, mehr davon. Ich nehme zwei.
Ja, ich meine, ich finde es ja auch bei den ganzen Autotune-Trap-Sachen aus Deutschland in den letzten 2, 3, 4 Jahren, was finde ich auch so toll, da ist ja auch wahnsinnig viel Schlager. Also wenn dann halt, wenn man vor allen Dingen dann sowas wie dann Cherry Lady in der Cover ist und so. Also weißt du, was ich meine? Also das ist halt so
ein. Ja, das Genre ist ja eh total wild einfach. Also ja. was da so im deutschsprachigen Trap oder auch international gesehen, was da innerhalb von ja, jetzt irgendwie so seit 2015, 14 ist das überhaupt erst so ein richtiges Ding in Deutschland, was die da alle schon so für Genre einfließen lassen haben, wo man jetzt irgendwie so bei so Pop-Punk irgendwie angekommen ist, so Blink-182-Referenzen jetzt total, also auf Trap-Beats und auch so ein bisschen Emo wieder, das geht gerade voll. Und dann irgendwie vor 4 Jahren war es so noch voll 80s, irgendwie mit so Young Horn und seiner Love Hotel Band. Die geben halt einfach komplett einen Fick so auf alles. Und nimm einfach das, worauf die Lust haben. Hauptsache irgendwie so die Hi-Hats sind schnell und scharf und die genau. 808s drücken und sind so abgemischt, dass sie auch noch auf dem Handy zu hören sind. Und dann geht alles. Und ich finde den Spirit eigentlich schon ziemlich nice. Und das ist auch genau das, wie die Kerzen entstanden sind. Das war eigentlich alles. Die
Kerzen sind eigentlich aus dem gleichen Geist, nur ohne synkopisierte Hi-Hats und 808.
Ja, ich glaube.
Oder? So ein bisschen, auch vielleicht. Also,
voll. Also ja. Halt was im Rahmen unserer Möglichkeiten lag, so, weil wir hätten jetzt nicht, es wäre nicht unsere erste Idee gewesen, halt aus so einer englischsprachigen, ernstzunehmenden Indie-Band, wie wir vorher waren, jetzt auf einmal irgendwie so Trap zu machen, so, sondern nee, es war dann erstmal so ein Projekt wie Die Kerzen, was irgendwie so zwischen all dem liegt, zwischen 80er Jahre und auch so ein bisschen, ja, Love Hotel Band und sowas und.
Nur Autotune habt ihr eigentlich nicht so richtig im Einsatz. Nicht so, also
nicht so, dass man es so krass hört. Nee, genau. Also auf jeden Fall
wird da gut. Es gibt schon hier und da klar ein paar getunte Stimmen, aber es ist jetzt nicht so, dass der typische, ich nenne ihn Share-Effekt.
Ich habe letztens herausgefunden, kleiner Autotune-Fun-Fact, den muss ich hier mal kurz loswerden.
Endlich Tech.
Das ist ja eigentlich mal, dass es ja so Kriegstechnologie ist. Um irgendwie U-Boote aufzuspüren mit so einem Echolot. Und der Echolot macht ja immer so. Und dann haben die aber gesagt so, okay, wir lassen die Technologie die Töne begradigen. Und ich glaube, dann haben sie rausgefunden so, ey, das können wir auch für Vocals benutzen. Und Cher war dann ja irgendwie die erste. Ich finde es auch, das macht auch so Sinn, weil Cher war ja schon immer bekannt dafür, auch so ihr Äußeres zu modifizieren. Und als es dann eine Möglichkeit gab, auch ihre Stimme so krass zu modifizieren, macht das irgendwie total Sinn, dass Cher die erste war, die das so prominent als Effekt und auch wirklich so als Message benutzt hat.
Madonna wäre natürlich auch potenzielle Kandidatin gewesen vielleicht.
Ja.
Aber war Cher auf jeden Fall näher dran am...
Ja,
an der technischen Innovation, wobei, ja, oder? Ich glaube schon.
Mhm, voll. Ja. Finde ich voll bemerkenswert.
Ja, total.
Wollte ich nur mal teilen mit euch jetzt hier.
Danke, an der Felix. Ja,
man nennt mich auch Fun Fact Felix.
Genau, Fun Fact. Aber genau, es gibt noch einen Trappigen oder Hip-Hoppigen Song gibt es ja noch. Den, der Sonderlee. Wollte ich nochmal erwähnen an der Stelle.
Wir haben jetzt auch unseren, dann verspätet aber irgendwann auch unser. unseren Teil zur zum Rap-Game dazu gesteuert, würde ich jetzt mal so sagen. Mit dem Hit, sag ich schon.
Wird er nicht live auch eingespielt? Kommt der nochmal live zur Geltung?
Nee, ich befürchte nicht. Nee? Nee.
Wäre das nicht aber eine geile Zugabe auch? Dachte ich gerade so schon.
Ja, ich habe neulich habe ich so dran gedacht und ich dachte so, okay, früher haben wir so einen Song angemacht, also bei diesen ersten Spaßgigs, mit denen wir halt von der Bühne gegangen sind. So. Da dachte ich so, ja, aber na gut, könnte man anmachen, wenn man von der Bühne geht, aber weiß ich nicht. Aber schon Instagram-Nachrichten, ob auf dem Album dann so Songs wie Sonnenallee sind.
Ja, tatsächlich. Es kommt öfter mal vor, dass die Leute jetzt so checken, so, ich glaube, da ist ja nichts.
Ich glaube, die Kerzen gefallen mir eigentlich gar nicht.
Letztens musste ich auch jemanden schreiben, so, naja, das Album ist mehr so, nicht so wie der Song, aber vielleicht gefällt dir ja trotzdem was. So eine Nachrichten muss ich dann schreiben.
Keine Antwort, aber gelesen.
Nein, die Person war so, nee, doch, ganz bestimmt. Gefällt mir was. Ja, weiß ich nicht.
Ja, aber finde ich interessant, dass das, ne, dass das dann da, also, dass man da so andocken kann und die Leute dann versucht, so in seinen Kram reinzuziehen. Aber die dann so, nee, danke.
Vielleicht ist das ja der Trick als Band oder so Artist, dass man irgendwie mal in jede Richtung mal so einen Köder auswerfen muss. So. Vielleicht, ich überlege das schon die ganze Zeit, was man mal noch so machen könnte.
Ja, die Kerzen könnten, ich meine, die könnte natürlich auf jeden Fall in das Gitarrenrock sonst wie Segment, könnte die natürlich.
Ja, so in die Stoner-Rock-Richtung. Stoner-Rock-Ecke
oder so, oder halt, oder Shoegaze oder so, oder also irgendwas, was auf jeden Fall mit so lauten Gitarren und Gitarrenwänden und oder sowas könnte ich mir vorstellen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Oder?
Ja, voll.
Oder? Kann ich mir nämlich auch
gut sagen. Wir waren auch damals ich zumindest war auch auf jeden Fall ein großer Stoner-Rock-Fan, als ich so...
Also das hat es auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht gegeben. So eine Band, also jetzt wie die Kerzen, mit sozusagen mit der Diskografie bisher sozusagen, dann so, weißt du?
Es passiert eher andersrum. Ja, so.
Nee, aber finde ich irgendwie lustig. Also keine Ahnung, aber ich meine, ist das für euch, aber ist ja das Experiment. Ich meine, jetzt ist das ja sozusagen, jetzt habt ihr ja quasi das, was ihr in Ludwigs Lust am Rechner zusammengebastelt habt mit ein paar Bierchen abends zusammen.
Ja.
In Bandform quasi. Also wirklich dann so, let's take it to the stage mäßig. Also musstet ihr ja vorher die ganze Zeit schon irgendwie dran arbeiten. Wie kriegt man diesen Sound eigentlich auf die Bühne als Band so? Jetzt habt ihr dann durch die Erfahrung, okay, jetzt instrumentieren wir das so und nehmen das als Band auf. Jetzt habt ihr das ja sozusagen schon griffbereit für die Bühne, wenn man so möchte. Aber das ist ja dann so ein festes Korsett jetzt eigentlich auch stilistisch. Ne? Also jetzt beackert ihr seit, keine Ahnung, 4 Jahren jetzt oder 5 Jahren vielleicht so dieses New Romantic irgendwie Ding.
Ja, also es gibt da jetzt, glaube ich, von uns kein großes Bedürfnis, irgendwie jetzt unbedingt was anderes machen zu wollen auch. Klar, man entwickelt sich immer weiter. Ich denke, wir haben jetzt auch irgendwie so musikalisch und soundmäßig jetzt bei dem Album einen wahnsinnig großen Schritt gemacht. Einfach dadurch, dass wir mit einem super Produzenten zusammenarbeiten durften, in einem schönen Studio waren und auch ganz viel Zeit hatten. Von daher ist da auf jeden Fall, hat sich da musikalisch total viel geändert, ohne dass es jetzt irgendwie so diesen Spirit verliert. Und mir haben jetzt auch viele Leute gesagt, so, ja, die Platte klingt anders und auf jeden Fall hat sich irgendwie Sachen verändert, aber man hört immer so, es ist ein Kerzensong und das ist mir persönlich total wichtig, dass man immer hört, das sind die.
Ja, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass wir da auch ziemlich stilsicher sind, so, weil, also für mich ist auch ein ziemlich genaues Spektrum und ich habe ziemlich klar, was für mich die Kerzen sind. Ich finde es schwer zu beschreiben, aber so gefühlsmäßig können wir in vielen Entscheidungen sagen, hey, irgendwie ist das passt irgendwie besser oder es ist irgendwie eher unser Spirit, den wir erfahren, so. Und ich glaube, das hilft halt dabei, dass man sich zwar entwickeln kann, weil das geht ja das ist ja unumgänglich, weil wir verändern uns ja auch als Menschen einfach, aber trotzdem noch quasi in unserem Spirit drin bleiben. So.
Insofern, ihr merkt halt einfach immer, wenn es halt ein Kerzensong ist oder nicht, oder wenn es halt irgendwie, wenn man sagt, so, nee, das ist nicht mehr die Kerzen sozusagen, oder?
Wahrscheinlich, ja, genau,
oder?
Voll.
Ja, genau, ja.
Darum geht's, ja.
Egal, in welche Richtung sich das dann, das ja, was eben. Da drunter liegt.
Weil ich finde, Sonnenallee ist immer noch voll die Kerzen.
Finde ich auch.
Auf jeden Fall.
Total. Ja. Auf jeden Fall.
Naja.
Man müsste nur noch mal den neu gewonnenen Fans klar machen, dass der Rest eben auch die Kerzen.
Die Querverbindung schafft. Vielleicht müssen wir noch einen Song machen, der so die Mitte ist dazwischen, um die Überführung perfekt zu machen.
Okay, ich fasse mal zu. Was haben wir, ja alles jetzt? Wir haben auf jeden Fall gesprochen über die Geschichte der Kerzen. Wir haben gesprochen über das merkwürdige Live-Geschäft 2022. Mhm. Wir haben über Pferd und Flammen gesprochen. Wir haben über verschiedene Stilistiken, über Trap, über mögliche Drittverwertungsprozesse gesprochen.
Ja, richtig.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist über eure Lieblingsmusik. Was hören die Kerzen denn privat oder beruflich? wie du eben so schön gesagt hast, welchen Musikgeschmack habe ich denn jetzt eigentlich gerade? Oder wie war es nochmal?
Ja, genau. Das ist aber schwierig zu sagen. Also was bei mir zur Zeit.
Ja, genau. Läuft. Es gibt ja immer so, ich finde die da, es gibt so diese, also es gibt ja so die All-Time-Favorites, das ist ja so eine Kategorie. Dann gibt es halt die Kategorie Musik von Freundinnen, also so, die man so
sagt.
So, genau, also, so mal so einen Link hin, so hört doch mal auch mal die an. Dann gibt es natürlich die Klugscheißer-Platten, also die super sophisticated Klugscheißer-Platten, mit denen man in so Top-Ten-Listen und so angibt, dass man die kennt. Und dann gibt es natürlich auch noch sozusagen das klare Bekenntnis zum Mainstream im Großen und Ganzen.
Ja.
Gibt es natürlich auch immer so, nach dem Motto, natürlich finde ich Harry Styles gerade super.
Mhm.
Oder so.
Habe ich also, mir noch nie angehört.
Aber so, also das sind so die verschiedenen, das waren schon vier Kategorien, egal, ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja so verschiedene Herangehensweisen.
Ja, voll.
Ja, und es gibt auch gerade in Berlin laufen auch viele rum, die so dieses postironische Ding voll am Start haben, die sich irgendwie versuchen, ganz bewusst Sachen auszusuchen, die man eigentlich immer scheiße findet.
Mir hat nur noch Gerion erzählt, dass seine Kinder, die sind so 18 rum, für die ist Trash, also die bezeichnen Trash, für die ist alles, was so 80s, 90s Hits quasi, ist für die Trash. Also, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Fine Young Cannibals ist oder Modern Talking oder ist alles egal. Also es sind einfach Hits von früher, von unseren Eltern, sind Trash. Und das hören die dann sozusagen.
Trash Party.
Ist eine Trash Party, genau. Ja.
Ah.
Also, das gab es bei uns, das gab's auch schon. Dass dann so die Leute.
Das ist dann
irgendwie,
aber so 80s gewesen.
Nee, 80s das war auch schon oder? 90s bei uns, diese Trash Partys. Da haben dann die Leute immer so Spice Girls, Wannabe und so gesungen und Tell Me Why von Backstreet Boys. Mhm. Und das war schon immer so furchtbar, oder? Diese Trash Partys, wo man so. So ironisch Musik hört und das nur da an dem Ort gut finden kann. Das hat mich schon immer wahnsinnig genervt. Genau, so dieses Ding, das.
Ja, das verstehe ich auch.
So
Guilty
Pleasure-mäßig, das lag mir schon mal super fern.
Genau, aber haben wir ja eben schon geklärt, die Kerzen sind keine ironische Band.
Ja, genau.
insofern auch privat ist die Zeit viel zu schade, um sich irgendwie so mit ironischer Distanz mit Musik zu beschäftigen, oder?
Voll.
Bringt's überhaupt nicht.
Nee.
Also ich merke gerade, was ich für mich wieder entdecke, ist, dass ich tatsächlich wieder ganze Alben
höre.
Das war echt eine Zeit über pandemiemäßig bei mir so weg und ich bin auch irgendwie in diese Spotify-Algorithmen reingerutscht, habe da auch irgendwie viele Sachen kennengelernt, aber jetzt gerade irgendwie hat mich zum Beispiel das neue Warpaint-Album wieder abgeholt, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, weil ich irgendwie schon so ein bisschen, weiß ich nicht, innerlich mit der Band nach diesem unglaublichen ersten Album habe ich jetzt so ein bisschen wieder abgeschlossen damit. Aber das neue Album gefällt mir extrem gut. Mhm. Und dann kam natürlich auch gerade das neue Kendrick Lamar-Album raus, was für mich nach dem ersten Hören gleich klar war. Das wird auch eine große Stilwende jetzt auch wieder im Rap bringen, dieses Album, weil alle, die jetzt irgendwie in dem Genre Sachen rausbringen, werden sich an diesem Sound messen werden, ganz automatisch. Und ich glaube, es wird eine spannende Zeit bringen und ich glaube, es bringt auch die Leute wieder ein bisschen zurück zu Alben. Oder
ja,
jetzt,
also mich hat es zurück zu Alben gebracht, tatsächlich. Also sozusagen, okay, ich setze mich jetzt hin und höre mir das komplette Ding durch, was ja 73 Minuten lang ist.
Der große Spannungsbogen, ne?
Mhm. Ja, ja, fand ich super. Ich höre tatsächlich auch ganz viel das Rolf Blumig-Album.
Ah, sehr
weil
schön.
Im Schokoladen, wir waren auf dem Konzert, ich fand es mega cool. Ich hatte sehr viel Spaß, das hat mich richtig abgeholt und ich höre sehr viel tatsächlich.
Ja, das finde ich, genau. Ich finde das auch ne, finde ich mir dabei. Rolf Blumig dachte ich, das ist ja auch noch wieder so, wie krass das ist, wenn man halt den Live-Zugang kriegt.
Weißt ja, was völlig also, anderes.
Weil du halt, du kannst Presseinfos, kannst du irgendwie, keine Ahnung, tausende von Zeilen schreiben, du kannst irgendwie Videos machen, du kannst all, aber so, wenn du einmal so einen Live-Bezug zu einer Band hast oder so und dann das dann zu Hause hörst, das ist was komplett anderes.
Ja,
das
total.
Ist bei mir auch.
Oder voll.
Also, ich habe mir das, bevor ich beim Konzert von Rolf Blumig war, habe ich mir das angehört und fand es auch ganz gut so und war so, ja, okay. Und dann waren wir auf dem Konzert, weil es mich dann auf jeden Fall auch interessiert hat und so. Und fand ich das Konzert mega gut, hab danach dann nochmal die Platte gehört und war dann so, ah, okay, jetzt verstehe ich das. Mhm. Und jetzt finde ich super.
Ja, voll.
Und das ist halt, man tut sich ja damit auch, da wo wir wieder bei dem Anfangsthema sind, man tut sich damit echt selber einen Gefallen, wieder viel zu Konzerten zu gehen, weil die Abende machen einfach super viel Spaß. Man hört das Zeug danach mit anderen Ohren, es gefällt einem viel besser, man hat auch danach noch viel Spaß damit einfach mit so einer Voll. Erfahrung. Also ich habe dann auch wieder gemerkt, wie viel ich davon denn doch mitnehme von so einem
Voll. Abend. Ich finde, man trägt so einen Vibe mit in die Welt oder so, ne? Was in seinen Alltag, man geht, ja. oder? Man Absolut. Beseelt, wie man so schön sagt.
Ja, halt. Voll. Und ich finde, es gehört auch voll die Ausstrahlung und das Auftreten der Artist gehört einfach voll dazu, wie man die Musik hört und wie man die sieht. Und das war irgendwie schon anders, als ich es gedacht hätte bei Rolf Blumig gerade. Und das fand ich auch das Geile auch ein bisschen daran, so.
Voll, total. Also ich fand das auch einen spitzenmäßigen Abend und genau, das ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Okay, wir haben jetzt also Kendrick Lamar, wir haben jetzt nur Alben, ich packe jetzt nicht die ganzen Alben rein, ich packe dann irgendwelche Singles.
Also
ich kann auch die ganzen Alben da reinpacken, ist auch egal.
Nein.
Bei Rolf Blumig gerne Traumjob Strandbar.
Ja, sehr gut. Sehr gut, das nehmen wir sehr gerne.
Ich möchte gerne das trotzdem noch von Andy Gibb, Wherever You Are.
Ist dir gerade so eingefallen?
Ist so ein Song, der fällt mir immer ein, wenn ich Musik hören möchte, ist immer dieser Song, der mir einfällt. Der vierte Bee Gee, ne? Das ist der kleinere Bruder, der nicht in die Band durfte. Mhm. Und dann gesagt hat, so, ja, mache ich doch selber was. Und da gibt es einen Song und den finde ich einfach unglaublich gut.
Ja, für mich die Bee Gees ja auch sehr, sehr wichtig.
Ja. Nicht so, noch nicht so viel noch nicht so gut reingekommen. Ich glaube, ich brauche mal, was ist das Album, mit dem man mit den Bee Gees anfängt?
Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich meine, die haben ja so verschiedene
Phasen. Ist keine Albenband, oder?
Ja, nicht so richtig. Es gibt halt es gibt Odessa, so ein Konzeptalbum mit großen Orchestern und so große Kompositionen drumherum. Aber sonst, keine Ahnung, sind die eigentlich eher so, ich würde sagen, eine Songband tatsächlich.
Eine Compilation. Also bei den Bee Gees darf man auch mal zur Compilation greifen.
Auf jeden Fall.
Also
ich finde können wir auch gerne in die hier reinpacken in die Liste. I Started a Joke. Fantastischer Song.
Oh ja, gerne.
Also fantastischer Bee Gees Song, I Started a Joke, ist ein ganz toller Song. Die Disco-Phase ist natürlich auch nicht, muss man jetzt mal auch hinkriegen, also wo wir eben bei so Transformationen waren, Band-Transformationen, dann zu so einem Disco-Act durch Saturday Night Fever.
Ich glaube, die Disco-Phase damals war doch eigentlich so wie die Trap-Zeiten heute so. Alles, jeder Pop-Song muss irgendwie heutzutage einen Trap-Beat haben.
Und damals musste alles Disco fallen. Ja. So, auf jeden Fall. Ja.
Und genauso gab es damals ja auch so diese Disco-Sucks-Bewegung, die Disco ja gehasst haben. Und genauso gibt es ja auch heute irgendwelche so, ich sag mal, Old Heads, so Oldschool-Leute, die sagen so, nee, Trap, das ist nichts Richtiges. So.
Kerzen, Cabriolet ist auch ein bisschen Disco, ne? Obwohl es Funk, ja, vielleicht auch Funk, keine Ahnung, aber ein bisschen Discoid ist es schon auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch sagen, schon, ja. Ne?
Oder?
Ja. Aber ohne
die... Wisst ihr, wie es entstanden ist?
Ja, also
da müsst ihr vielleicht nochmal drüber sprechen, weil ihr wisst ja, wir leben ja in sehr bewussten Zeiten.
Ja. Ja?
Und so ein Auto ist jetzt nicht unbedingt das, wo man jetzt so einfach so mit durchkommt. Ne? Und dann auch noch so eine alte Karre, so ein Ford Cabriolet, der was weiß ich wie viel Liter schluckt. Wie kommt man denn in den Zeiten da drauf, so einer Karre so eine Hymne zu schreiben?
Naja, es ist ja zumindest es ist ja immerhin schon mal ein gebrauchtes Auto. Also es wurde dafür kein neues gebaut. Und ja, wir waren, muss ich das jetzt wirklich beantworten?
Nein, das
wusste
ich
nicht.
Nein, alles gut. Aber komischerweise macht man sich ja wirklich über sowas manchmal Gedanken so, vor allem, weil wir jetzt schon irgendwie auch so konkretes Name-Dropping in dem Song haben. Es geht ja um Ford Escort Cabrio.
Es ist kein Ford Escort
im Video. Im Video ist es ein Peugeot 306. Aber es musste halt ein gelbes Cabrio sein, was wir uns leisten konnten. Und wir mussten das halt auch tatsächlich kaufen einfach für das Video,
stimmt, dieses Cabrio. Wir haben es extra für den Dreh gekauft.
Wir haben es extra für den, das Auto hat 350 Euro gekostet. Und wir haben
eine
da
Stange Geld.
Eine Stange Geld. Und es hat uns an insgesamt zwei verschiedenen Dreh, also wir haben 4 Tage für dieses Video gedreht und an jeweils 2 Tagen hat uns dieses Auto im Stich gelassen und ja.
Aber immer erst so halbe Stunde vor Drehschluss, ja. Also es war so, okay, es ist okay.
Und wir haben da jetzt auch schon sehr viel Geld reingesteckt, damit dieses Auto überhaupt überlebensfähig ist.
Aber jetzt ist supi.
Aber jetzt hatten wir, hattet ihr jetzt die Idee schon erzählt oder war ich, es gibt gar keine richtige Idee.
Achso, doch, wie der Song Cabrio entstanden ist.
Mit dem Disco-Feeling.
Ja, ich glaube, ich hab Barbian, unserem Bassisten, mal eine Hausaufgabe gegeben. Das machen wir manchmal, dass wir uns Aufgaben stellen. Und seine Aufgabe war es, Disco-Basslines zu schreiben in 3 verschiedenen Tempi. Und dann hat er 3 Disco-Basslines ausgearbeitet und wir haben eine davon genommen und haben daraufhin den Song geschrieben.
Okay, und dann kam irgendwer mit dem Wort Cabriolet.
Und dann, ja, eins führte zum anderen und dann hieß er irgendwie okay, Cabriolet.
Ja, okay. Auf jeden
Fall. Ich glaube, wir wollten schon einen Sommersong schreiben. Mhm. Und wir hatten immer mal wieder die Idee, dass es richtig gut wäre, einen Sommersong zu haben. Und ich glaube, das Cabriolet ist der Versuch von uns, einen Sommersong zu schreiben. Okay. Oder zu generieren.
Okay, also ist so das die Antithese zu Sitzheizung. Der kommt dann nächstes Jahr oder dieses Jahr im Dezember.
Zum Winter.
Dann. Zum Winter.
Ja. Wir haben ja auch einen Weihnachtssong, da hatten wir einen Sommersong.
Nein, aber verstehe, das ist einfach das Bild für Sommer.
Genau.
Für Sommerglück, so einfach rausfahren.
Ja, ganz einfache Bilder.
Einfache Bilder irgendwie. Ja, aber es funktioniert ja auch tatsächlich, genau. Aber
nichts mit ironischer Unterboden oder so. Es ist.
Aber es ist auf jeden Fall ein fantastisches Video, genau. Hier auch nochmal Shoutouts, ne? An das Vini-Vidi-Video-Team.
Ja, und an Markus Wojatschke, genau. Der, glaube ich, schon 13 Videos
vorgestellt hat. Er ist ja so ein bisschen die fünfte Kerze, wenn man so möchte, ne?
Oh ja, auf jeden Fall.
Ja, kann man sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Genau, Shoutouts auf jeden Fall für die spitzenmäßige Arbeit. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf den Shows. Natürlich das Publikum auch.
Ja.
Also das hier, unsere Audience hier gerade.
Alle
kommen zu den Kerzen. Pflichttermin Juni 2022. Die Kerzen, Pferde und Flammtour. Sowieso Pflicht auch, das Album zu kaufen. Es gibt es als Vinyl, als CD, sogar als farbiges Vinyl.
Mhm.
Bei HHV. Und genau, ansonsten, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und allen viel Erfolg mit dem Album. Ja.
Guter Schlusssatz auf jeden Fall.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn.